denke, bei diesem einer ist gut, denke ich immer an Johnny Cash. Ich weiß nicht, wie das den Älteren von euch ging. Das ist irgendwie so eine richtige Johnny Cash-Melodie. Dann plaudere ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es gibt ja in unserer Kirche so eine Ordnung für die Predigttexte. Und manche Sonntage, da überlegt man sich, oh Leute, wenn der Text dran ist und man sitzt davor und denkt, schwer. Aber abwählen kannst du auch nicht, ja? Das ist auch schlecht für einen Pastor, und zu sagen, also den Text, den lassen wir jetzt mal weg. Also steht man so da. Also das ist heute so ein Sonntag. Also normalerweise, das darf man überhaupt nicht machen. Wenn jetzt hier irgendwer von der theologischen Fakultät da wäre, was hier bei uns auf dem Dorf gut vorkommt, dann würde ich jetzt vielleicht einen Rüffel kriegen. Aber naja, Gnade sei mit euch. Und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, als jetzt letzte Woche Wahl war und davor, die man mit Leuten so erzählt hatte, hat man ganz oft Kopfschütteln gehört, so, wie soll das bloß alles weitergehen? Was soll das noch werden? Es wird doch alles immer schlimmer. Es wird alles immer schlechter. Wie soll es nur weitergehen? Was soll nur alles werden? Ja, das hört man ja Land auf Land ab. Ängste. Ängste, wie es weitergeht. Oder auch, du hast eine Firma oder eine Gemeinde oder eine Familie. Was soll das jetzt werden? Da gibt es so eine große Veränderung an irgendeiner Stelle und man weiß überhaupt nicht, wie soll es werden. Und das kennen wir persönlich. Jetzt bin ich arbeitslos oder ich bin krank oder ich bin alt geworden oder ich habe die Prüfung versaut oder ich bin sitzen geblieben. Oder auch politisch, wie soll das weitergehen? Und mit der Kirche, na, da haben wir sowieso eine ganze Menge Ängste. Und mit der Gemeinde, wie soll das nur weitergehen? Hat man so oft gefragt, wenn so die eine Generation Jugend rausgewachsen war, ja? Oh, ich weiß, eine Jugendliche kam mal zu mir und hat gesagt, alle Jahre gibt es wunderbare Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde und jetzt, wo ich komme, ist keiner mehr da. Ja? So ein Gefühl stellt sich dann ein. Wie soll das nur weitergehen mit der Gemeinde? Paulus sitzt im Knast. Und das ist eine denkbar blöde Situation, wenn man irgendwo eigentlich denkt, man müsste was tun, aber man kann nicht, weil man einfach eingeschlossen ist. Es sind einem die Hände gebunden, man kommt nicht weg, man sitzt wie hinter verschlossenen Türen. Paulus will, aber er kann nicht. Und in seinen Gemeinden, das hört er vom Hörensagen und aus Briefen, da gibt es Leute, die hetzen gegen ihn, die sagen, ja, dass der Paulus euch da erzählt hat, alles Mumpitz, alles Schnee von gestern, stimmt alles gar nicht. Andere verdrehen seine Worte. Und Paulus sitzt fest und da stellt sich ein Gefühl der Ohnmacht. Und das kennen wir auch. Also die Eltern unter uns, wenn die Kinder so Entscheidungen treffen, wenn sie alt genug sind, dann beißt man sich auf die Zunge, sagt nichts dazu. Ja, wenn sie noch jünger sind, dann schüttelt man den Kopf und dann fängt man an zu bestrafen und dann macht man, oh, und dann fängt man an zu heulen. Und es ist so ein Gefühl der Ohnmacht. Jeder kennt das. Oder in Bezug auf die Eltern. Ja, das wäre überhaupt kein Problem. Die könnten ja in die Nähe ziehen. Stattdessen rufen sie jeden zweiten Tag an und heulen, dass sie so alleine sind. Also, ja, sag das mal so. Oder Freunde, oder die Kirche, oder die Politik. Also Paulus sitzt im Knast und was ihn befällt, ist ein Gefühl der Ohnmacht in Bezug auf das, was ihm wichtig ist im Leben. Er merkt, er kann das gar nicht irgendwie handeln, er kann das gar nicht bewerkstelligen. Und so schreibt er einen Brief an seine Gemeinde in Ephesus. Das ist nun die Hauptstadt von Kleinasien damals gewesen und ringsherum gibt es viele, viele Gemeinden, die alle Paulus gegründet hat oder die aus seinen Gemeindegründungen entstanden sind innerhalb kürzester Zeit. Und an alle diese Gemeinden ist dieser Brief nach Ephesus gerichtet. Und er versucht also mit diesem Brief noch einmal anzukämpfen. Diese Gemeinden dort sind bedrängt von außen. Es gibt ganz viele Angebote, also Sekten und philosophische Strömungen und Richtungen und Leute innerhalb der Gemeinde, die den Paulus nicht so toll finden. Und er schreibt, Epheser 3, Vers 14, oder vielleicht nochmal den ersten Satz davor, da sagt er nämlich, das Schwierigste und das Einzige, was ihr selber machen könnt als Gemeinde ist, nicht müde werden. Vers 13, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und ihr stark werdet durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Und in Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein erster Gedanke dazu, beten ist kein Notnagel. Wir lassen mal diese Bitte um Müdigkeit weg. Manchmal ist man zu müde zum Glauben, zu müde zum Beten. Zu müde zum Liebhaben, zu müde zum Handeln. Und Paulus sagt, das ist das Einzige, woran ihr selber etwas ändern könnt. Dass ihr euch nicht ergreifen lasst von der Müdigkeit. Und dann geht es aber Paulus sofort um das Beten. Und er sagt, Beten ist kein Notnagel. Das sagt er nicht, sondern das habe ich so rausgehört für mich. So, wir sind ja so Machertypen, ja? Wir wollen das gerne alles schaffen und wollen uns hinterher schön auf die Schulter klopfen und wollen, dass wir das gut gemacht haben. Und wenn wir dann meinen, wir schaffen es nicht alleine, dann bitten wir um Hilfe. Ja, das machen wir nicht nur bei Gott so, das machen wir mit den Menschen auch. Ja, wir zieren uns wie die Zicke am Strick, wenn wir mal jemanden bitten sollen um irgendwas. Dabei wäre es anders viel einfacher. Wir sind so Machertypen und daraus sind so im Deutschen richtige, echte Sprichwörter geworden. Ja? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Vielleicht läufst du seit 20 Jahren, 30 Jahren, so älter ist ja keiner hier unter uns, wie man so sieht. Naja. Vielleicht läufst du mit diesem inneren Gedanken dein Leben lang schon durchs Leben. Und ich sag dir, das ist völliger Quatsch. Natürlich darf ich mich nicht in die Ecke setzen und nichts tun. Aber Gott hilft nicht nur, wenn man sich selber hilft. Paulus sagt, Beten ist kein Notnagel. Wissen Sie, was ein Notnagel ist? Das hat jeder Feuerwehrmann. Gibt es einen Feuerwehrmann unter uns? Ist jemand? Kein einziger Feuerwehrmann. Da habe ich ja ein bisschen Angst hier um unsere Kirche. Na, zum Glück ist sie aus Stein. Also der Notnagel, den hat jeder Feuerwehrmann in seiner Tasche. In einer Extratasche. Also ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Früher war das jedenfalls so. Und wenn es beim Brandlöschen im Haus weder vorwärts ging noch rückwärts, sondern nur im vierten Stock ein Fenster zu erreichen war, dann wurde der Notnagel, das war so ein Nagel, so, der war so gebogen, der wurde in das Fensterholz eingeschlagen und daran hat man sich abgeseilt. Das ist der Notnagel, ja. Und so verstehen wir oft das Gebet. Das ist, wenn wir selber nicht mehr vorwärts und nicht mehr zurück können, ja, wenn wir uns richtig tief reingeritten haben oder wenn wir in der Sackgasse unseres Lebens angekommen sind, dann denken wir, jetzt muss der liebe Jott kommen und muss uns raushelfen. Beten ist kein Notnagel. Paulus versteht das Gebet als eine echte Kraft, nicht als einen Ausweg, sondern als einen echten Weg. Paulus weiß, dass es manches eben nur gibt, wenn Gott es gibt. Manches kann man sich nicht selber geben. Ich denke immer, wenn wir Bowling spielen gehen mit unseren Kindern, ja, dann habe ich immer, ich habe so eine richtig coole Technik, ja, ich hole ganz weit aus und dann saust die Kugel da mit 20 km/h über die Bahn und alle staunen übelst, ja. Und dann kommt hier Ernst oder Karl und so ganz konzentriert und dann rutscht die Kugel so ganz langsam, eiert die da mit 5 km/h so über die Bahn und du kannst zwischendurch noch deine Cola austrinken und dann hauen die einfach die 10 Kegel um. Das kommt gar nicht drauf an, dass die Kugel so ungeheuer schnell ist. Und das ist im Glauben auch so. Ich weiß, dass mancher unter uns ist, der würde gern, hätte gern in seinem Herzen mehr Glauben. Ich würde so gerne. Ich würde so gerne fester sein in dem, was ich glaube, in dem, was ich fühle über Gott. Und dann entsteht so viel Druck. Und das ist auch sowas, was man sich nicht selber geben kann. Vielleicht hatte Paulus Jesaja gelesen, da gibt es in Kapitel 30 einen wunderbaren Vers, der ist so Typen wie mir vor allem gesagt, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr habt nicht gewollt. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr habt nicht gewollt. Für Paulus ergibt sich, wenn er auf seine Probleme, seine Sorgen, seine Ängste, seine Zwänge guckt, eine andere Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Nochmal Vers 16, da geht's los, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und ihr stark werdet. Und Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt seid. Also nicht ich mache den ersten Schritt, sondern er ist mir immer einen Schritt voran. Er gibt Kraft und ich werde stark. Am inwendigen Menschen. Das ist ja sowas, was wir für Schwäche halten, ja, etwas auszuhalten, etwas auszusitzen, Geduld zu haben. Ja, in unserer Welt heute ist so, ja, wie die Berserker, so immer voran und mach dich frei. Aber schwere Zeiten müssen ausgehalten werden. Und dann Jesus im Herzen haben und in der Liebe verwurzelt sein, das ist was Aktives. Das heißt, ihn wirklich in mir leben lassen und aus ihm heraus leben. Und das Ziel, was Paulus beschreibt, das nennt er so: So könnt ihr die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Stell mir immer so einen Becher vor, der ist randvoll mit Wasser. Das ist alles gefüllt. Ist ganz voll. Da passt nichts anderes mehr rein. Da ist sozusagen, bis hier ist voll mit Gott. Also heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie auf Wolke 7 schwebe und anfange hier nur noch, was weiß ich, Lateinisch zu. Nein, das ist ja egal, aber das ist ein Missverständnis, wenn man denkt, also das ist keine Frömmelei, sondern das bedeutet, wirklich gegründet zu sein, wirklich fest zu sein und erfüllt zu sein mit der ganzen Gottesfülle. Wenn ich nämlich voll bin von ihm, dann ist für Angst und Zwang und Selbstzweifel und Zweifel kein Raum mehr. Kein Platz. Ein zweiter Gedanke, kürzer, keine Angst. Die alle Erkenntnis übertrifft die Liebe Jesu. Zweiter Gedanke, alle Erkenntnis. Nun weißt du nicht, der Paulus, der wusste ja deutlich weniger als wir heutzutage. Wir wissen ja viel mehr, ja, als die Leute vor 2000 Jahren. Ob die Menschheit seitdem besser geworden ist, das können Sie selber beurteilen. Ja? Also wenn man sich da allein das letzte Jahrhundert oder auch die letzte Woche in den Nachrichten anguckt, habe ich so meinen Zweifel, ob die Menschheit wirklich klüger geworden ist durch Erkenntnisse, die sie dazu gewonnen hat. Aber vielleicht gibt es ja was, was du gern wissen möchtest. Ja, der Olle Faust, Goethe, der hat gesagt, ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das war so sein großer Herzenswunsch. Vielleicht hast du ja auch sowas. So eine Löffelliste. Ja? Das will ich noch gesehen haben, das Buch will ich noch gelesen haben, das Auto will ich mal gefahren sein und so. Noch ein Buch, noch ein Schein, noch eine Party, noch ein Urlaub. Paulus behauptet, es gibt eine Erkenntnis, die stellt alle Erkenntnis in den Schatten. Das ist seine Auffassung. Und er sagt, diese Erkenntnis ist die Erkenntnis der Liebe Jesu. Denn glaub mir, es gibt Zeiten im Leben und die sind gar nicht so selten. Da interessiert es uns doch herzlich wenig, was die Welt im Innersten zusammenhält, oder? Sondern da wollen wir wissen, was uns hält. Da wollen wir wissen, was unser Herz zusammenhält und es nicht zerspringen lässt. Da wollen wir wissen, wie ich leben kann mit dem, was ich verbockt habe oder mit dem, was andere an mir verbrochen haben. Und Paulus sagt, es gibt eine Erkenntnis, die übertrifft alles. Und das ist die Erkenntnis der Liebe Jesu. Egal, was andere von dir denken. Du bist geliebt. Egal, ob andere von dir sagen, du bist ein Loser, du bist eingebildet. Du bist eitel, ein Versager, zu jung, zu alt. Du bist geliebt. Das heißt nicht, dass Jesus alles liebt an dir, ja, was du an Mist baust, aber er liebt dich. Und ganz egal, was die Umstände deines Lebens sagen, ja, wie viele Kranke erlebe ich, die mir sagen, warum ich? Warum muss mir das passieren? Oder Menschen, die in Trauer sind, die Angehörige verlieren, die das sofort mit sich in Verbindung bringen und die klein werden dadurch. Die Liebe Jesu sagt dir, du bist geliebt, ganz egal, was die Umstände deines Lebens dir sagen. Und auch ganz egal, was du selber von dir denkst. Du darfst wissen, du bist geliebt. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Drittens, ihm die Ehre. In der Gemeinde, sagt Paulus, ihm sei Ehre in der Gemeinde. Dafür sind wir da. Auf ihn kommt es an. Ja? Wir feiern und predigen nicht uns selbst, sondern wir feiern und predigen ihn. Johann Sebastian Bach hat unter seine großartigen Werke, mit denen er weltberühmt geworden ist bis heute, unter jedes Notenblatt SDG drunter geschrieben. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Dem gebührt die Ehre, dem, der letztlich unser Leben in seiner Hand hält. Unser Leben und auch das in der Gemeinde. Und er ist nicht abhängig von unserem Gebet. Natürlich will er gebeten werden. Aber Gott ist nicht abhängig von dem, was wir ihm sagen. Er kann ohnehin viel mehr tun, als wir bitten oder verstehen. Vielleicht kennst du solche Erfahrungen. Ich kenne das in meinem Leben, wenn ich manchmal gedacht habe und gebetet habe für einen ganz bestimmten Weg und es ist nicht passiert. Und es kam anders und besser. Nicht so, wie ich mir das erträumt habe. Nicht so, wie ich mir das erwünscht habe. Ja, vielleicht kennen die Elbingeröder, die schon länger in der Gemeinde sind, die Geschichte, als Anne und ich das erste Mal nach Elbingerode gefahren sind und gedacht haben, ach du liebes bisschen, diesen Misthaufen hier. Und dann sind wir hier heimisch geworden und sind zu Hause und es war Gottes Weg. Und natürlich hatten wir uns das alles ganz anders vorgestellt. Und dann standen wir beide oben auf der Hechte nach Königshütte und haben uns angeguckt und haben ein schlechtes Wort mit SCH gesagt. Nicht, weil das so war, sondern weil wir gemerkt haben, das ist es. So ärgerlich das ist, das ist es. Hier sollen wir sein nach Gottes Plan, nach Gottes Willen. Manchmal kommt es anders. Manchmal betest du um anderes und es kommt nicht so, wie du willst, sondern es kommt besser. Alles ist in Gottes Händen und das ist die große Botschaft für mich in diesem Text, in dem es ums Gebet geht. Alles ist in Gottes Händen aufgehoben. Da darf es sein, da darf deine Angst sein. Du musst ja deine Angst nicht, du musst nicht sagen, ach nee, ich darf keine Angst haben. Nein, du darfst Angst haben, darfst Sorgen haben und Nöte haben, aber die gehören in Gottes Hand. Die gehören in Gottes Hand. Und da sind sie aufgehoben. Ja, wenn etwas aufgehoben ist, dann ist es nicht mehr schwer. Du loslassen ist Freiheit. Wir denken immer, wir müssen uns so viel sorgen. Ja, wer sich nicht sorgt, der ist irgendwie eine Rabenmutter oder ein Rabenvater. Ja, ich kriege auch immer Angst, ja, wenn die Kinder zu weit weg sind oder wenn die irgendwie wegfliegen oder hinfliegen oder was auch immer. Aber loslassen ist Freiheit. Die Fragen loszulassen, die Sorgen loszulassen, die Scham loszulassen, zu Dingen zu stehen, die man kann und die man nicht kann. Und die Schuld loszulassen. Und sie zu bekennen und sie nicht festzuhalten. Und zu denken, das wird immer mein Leben bestimmen. Das ist Quatsch. Gott sagt, lass los. Lass los. Die Zweifel. Und dann sagt Paulus etwas, was ich großartig finde. Er sagt, dem sei Ehre in der Gemeinde und durch Jesus zu aller Zeit. Also das eine ist für uns heute bestimmt, dem sei Ehre hier in der Gemeinde, für Elbingenrode, für uns. Wir sollen ihn ehren, ihn loben, sein Lob groß machen. Das ist unsere Aufgabe. Aber zu aller Zeit durch Jesus. Er wird zu aller Zeit sein Lob haben und sein Lob bereiten. Und das ist das, was ich erhoffe, dass auch in 250 Jahren, wenn keiner von uns, die wir heute Morgen hier sitzen, mehr Piep macht, dass Menschen sich in Elbingenrode, vielleicht sogar in dieser Kirche, treffen, miteinander beten, miteinander singen, vielleicht ganz andere Lieder, vielleicht irgendwie auf Eljenisch oder sowas, aber da wissen wir doch nicht. Ganz anders vielleicht, aber dass es Menschen in Elbingenrode gibt, die ihn im Herzen haben. Und das lasst uns dafür arbeiten, lasst uns das unsere, was wir können, dafür tun, dass das so wird, dass das so ist. Und wenn es dann passiert, dann ist es trotzdem nicht unser Werk, sondern immer nur sein Wirken. Und wenn sich alles ändert und wenn Fragen aufkommen und wenn nichts mehr so bleibt, wie es mal war, dann ist eines völlig klar: Er ändert sich nicht. Er bleibt immer derselbe. Er wartet auf dich. Auch heute Morgen, jetzt, hier, wartet auf deine Antwort. Immer. Und er will dich zu sich ziehen. Das haben wir durch die Jugendlichen gut gesehen. Und wir wissen, wo er ist. Er ist in der Mitte seiner Gemeinde und er ist in seinem Wort. Und er ist in Taufe und Abendmahl gegenwärtig bis heute. Und darum können wir uns freuen auf Pfingsten und auf die Konfirmation dieser wunderbaren jungen Leute, die nächste Woche konfirmiert werden. Und wir hoffen für euch, dass ihr ganz fest werdet, wirklich so befestigt, konfirmiert bei ihm. Und dass ihr wisst, dass er euch nicht aus seinem Herzen lässt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.